Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Ich bin Dirk Joey, aber wie üblich bin ich für die Folge nicht alleine unterwegs, sondern wieder gemeinsam mit Andreas Of.
Hallo auch von mir. Motorklassik trifft heute Rainer Klink, den Chef des Boxenstopp-Museums in Tübingen. Muss man Rainer Klink vorstellen? Ich weiß es nicht, manchen vielleicht schon, manchen nicht. Wir machen es kurz. Sie sind nicht nur Chef des Museums und Sammler, sondern auch Veranstalter, Unternehmer und Gastronom. Haben wir was vergessen, Herr Klink?
Ach, das ist schon ziemlich alles, ja, ja.
Ja?
Das reicht wohl. Nachher kommen wir sicher noch zum einen oder anderen Punkt, ja.
Ja, sicher. Ja, wer rastet, der rostet. Diesen Prozess gilt es zu verhindern, haben Sie mal gesagt. Wie machen Sie das bei sich selbst und bei Ihren Fahrzeugen?
Also bei mir selber, indem ich jeden Tag aufstehe und arbeite. Ich bin ja 70 Jahre alt und schaffe immer noch. Wir haben einen Omnibusbetrieb, das ist der Kern von dem Ganzen, vom Wirtschaftlichen. Haben in diesem Jahr unseren Betrieb kräftig expandiert. Wir haben eine Ausschreibung am Bodensee gewonnen, also öffentliche Personennahverkehr-Ausschreibung. Wir hatten am 31.12. hatten wir 50 Omnibus und am 1.1.2020 haben wir 110 gehabt. Und wenn sowas, das ist eine Explosion für einen Betrieb, da kannst du dann nicht rasten und deshalb rostest du auch nicht. Aber die Leidenschaft von mir, wir schauen das Thema heute, ist eigentlich das Boxenstopp und sind die alten Autos. Und da bin ich immer noch nicht nur neugierig, sondern ich bin immer noch Sammler und bin immer noch auf dem Weg, was besser zu machen. Und Sammler, das bin ich wirklich. Ich merke das immer wieder. Wir bräuchten eigentlich nichts mehr kaufen. Unsere Lager sind auch noch voll. Wir können gar nicht im Boxenstopp alles ausstellen. Aber uns wird relativ viel immer noch angeboten oder uns wird viel angeboten. Und da ist die Disziplin von mir, Nein zu sagen, relativ unterbelichtet. Das ist ein bisschen ein Problem. Also wir kaufen nach wie vor ein und stellen dann die Sache auch aus.
Hat sich da was verändert mit den Angeboten, die Sie bekommen? Sind das jetzt andere Autos als vielleicht noch vor 10 Jahren?
Ja. Also zum einen, die Autos, wo uns angeboten werden, kommen oftmals aus Familienbesitz. Die haben eigentlich eine regelmäßig gute Geschichte. Uns werden Sachen angeboten aus zwei Dingen, glaube ich. Zum einen, weil es für viele Sammler oder die Erben eine Freude ist, wenn was im Museum endet. Das ist eines. Zweitens eigentlich auch, weil manche Leute Geld machen wollen. Aber man merkt heute, es ist eine Erbegeneration da, die einfach versucht, Sachen vom Vater oder von den Eltern oder aus der Familie in gute Hände zu geben.
Sie sind ja mit einem sensationell schönen Auto heute früh angekommen. Wir standen hier oben im ersten Stock auf der Terrasse und es kam ein richtiger Vorkriegs-Oldtimer um die Ecke gebogen und ausgestiegen sind natürlich Sie. Wer sonst?
Hat heute jemand anders aussteigen können? Sie auch. Also das soll es nicht liegen. Also es ist wirklich ein tolles Auto. Das ist aus den 7 aus dem Jahr 1934. Das ist ein Meilenstein der Austin 7. Der Herbert Austin hat ja gesagt, Qualität zu geringen Kosten. Ich habe auch noch ein Original-Werbeschild, wo das draufsteht. Und ich sage, die Philosophie von dem Austin, zwar vielleicht fort mit seinem T-Modell, war der erste, dann später Volkswagen. Das war ein Auto, das wirklich die Motorisierung verbreitet hat. Und das Auto haben wir vor etwa knappe 4 Jahren haben wir das Auto erworben, haben es dann aufwendig restauriert, weil es notwendig war, haben es aber nicht überrestauriert, da bin ich ein Gegner, sondern das Auto soll so sein, wie es 1934 war. Und was in dem Auto schön ist, wir kennen wirklich, würde ich sagen, die Geschichte. Wir haben nicht den Originalbrief von 1934 aus Plymouth, wir haben die Originalkennzeichen, die haben wir übrigens auch restaurieren müssen, die hängen jetzt in dem Auto drin. Und wir wissen, das Auto war ursprünglich rot. Und im Brief steht drin, 1968 wurde es umlackiert in gelb-schwarz. Das kam dann mit mir.
So wie es jetzt auch da steht.
Wie es jetzt ist. Ja. Wir nennen es deshalb auch Postauto. Passt ja, irgendwie zu dem Ding. Und das Auto kam dann mit einem englischen Monteur nach Augsburg, der bei einem MAN gearbeitet und hat dort das Auto an den Rainer Simons, an den Archivar von BMW verkauft. Und der hat es dann später, nach einem Jahr, an den Herrn Liebel aus Worms verkauft und von der Witwe des Herrn Liebel haben wir das Auto vor Jahren erworben.
Und es fährt wieder, es ist sensationell.
Das fährt ja, also was schön ist, wir haben an der Mechanik, wir haben den Motor ausgebaut und haben die Gelenke und so weiter haben wir austauscht, aber den Motor selber haben wir nichts gemacht. Das Ding hat original 13 oder 14 PS, aber es ist erstaunlich, wie relativ flink das Auto fährt. Gut, es wiegt nicht viel, es ist nicht groß, es ist nicht breit, es ist nicht hoch, der Luftwiderstand hält sich in Grenzen. Und sagen wir, das ist ein Auto, mit dem du ja so 65, 70 Kilometer kannst schon fahren. Wir haben ja morgen, so war nicht der Tag heute für uns, ein wichtiger Tag, wir haben morgen unsere Kleinwagen-Rallye. Wir haben vor Jahren gesagt, Kleinwagen sind eigentlich bei den meisten Oldtimer-Treffen immer in einer blöden Situation, weil sie einfach Hubraum schwach sind.
Ja, ja.
Das heißt, mit einem Kleinwagen in einer heute organisierten Rallye zu fahren, da musst du schier das Herz aus dem Leib rausfahren, um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben. Und deshalb haben wir vor 12, 13 Jahren eine Rallye kreiert, die heißt Picolino, die feinen Kleinen. Und das sind Autos bis maximal 1 Liter Hubraum oder 30 PS. Und da treffen sich morgen 22 Teams. Wir fahren dann über den Schwarzwald nach Bad Wimpfen, bleiben in Bad Wimpfen, machen da Touren in der Meinharder Wald und dann am Samstag nach Bruchsal ins Deutsche Musikautomatenmuseum im Schloss Bruchsal, sehenswert. Und am Sonntag geht es wieder zurück nach Tübingen. Und da schneidet der Austin Seven, er ist der älteste Teilnehmer, der passt da optimal rein. Wir hatten vor 2 Wochen, das ist auch so eine feste Rallye, Vorkriegsfahrzeugrallye, die wir allerdings vor 2 Jahren erweitert haben, bis auf so 1959. Und da waren wir am Bodensee auch mit über 20 Teams. Und auch da ist es so, wenn du heute mit einem Vorkriegsfahrzeug zu einer Rallye kommst, da bist du immer in einer relativ schwierigen Situation.
Da sieht man ja meistens dann auch eher so die stärkeren, größeren, teureren, vom Stil eines Bentley zum Beispiel, ja, den sich halt auch nicht jeder leisten kann.
Ja. Wobei ich finde es ganz wichtig, und das ist für mich auch erstaunlich, diese Kleinwagen-Rallye, oder diese Kleinwagen, die sind durchweg Sympathieträger. Also ich merke das, wenn ich mit dem Austin 7 fahre, wir haben jetzt seit geraumer Zeit haben wir noch einen Singer 9 Le Mans mit 1000 Kubik aus 33 ist der. Der wird ja unheimlich viel zugucken. Also das siehst du, mein Gott, was ist mit uns Deutschen los? Wir sind ja richtig italienisch, wie wir uns da benehmen. Ja. Während wenn du einen großen Wagen wie ein Bentley oder sagen wir Nachkrieg, da höre ich immer wieder, dass das teilweise auch abgewunken wird. Ja, also da muss man aufpassen, wer so kleines Auto oder so ganz altes Auto, das sind Sympathieträger.
Wie haben Sie denn angefangen? Also was war Ihr erstes Motorfahrzeug, mit dem Sie unterwegs waren?
Heinkel-Perle, die habe ich, also ich wurde 50 geboren, da habe ich 1965 im Nachbarort im Frohendorf gekauft und die ist schnell frisiert, die läuft gute 60, ja, und die hat so große Zahnräder und dann pfeift die so. So Perle hat ein ganz eigenes Geräusch, die habe ich heute übrigens noch. Ich bin früher in Tübingen, gab es eine ADAC-Jugendgruppe und da bin ich, mit 14 bin ich da Mitglied worden. Und ich war ein guter Leichtathlet. Das hat mein Vater hat es gesehen. Ich war in 1965 der schnellste 15-Jährige über 100 Meter in Württemberg, ja. Und mein Vater, der ist früh gestorben, 1966, und mit ihm gab es ein Jungteam, du machst Leichtathletik und kannst zum ADAC. Und wo mein Vater tot war, habe ich das Jungteam gekündigt, habe Leichtathletik aufgegeben und habe nur noch Motorsport betrieben, obwohl ich in der Leichtathletik sicher hätte ich es zu mehr braucht. Ich war dann in der ADAC-Jugendgruppe und bin ab 68 für 4 Jahre lang Motocross gefahren. In der Klasse bis 500 Kubik, 360er Maiko, habe dann aufgehört, weil ich ein bisschen ein Kreuzproblem gehabt habe. Und habe dann den Käfer von meiner Mutter übernommen, das ist ein Käfer Baujahr 66, und in den haben wir damals, wenn ich wir sage, ich hatte 2 Freunde, Ulrich und Gerhard Funk, die kommen öfters in meinem Leben vor, haben wir in das Auto einen 75 PS Motor von Sauer und Sohn eingebaut mit 1,6 Liter Hubraum.
War das auch ein Boxer oder?
Boxer, also luftkühlter Boxer, ja. Mit rollergelagerter Kurbelwelle. Und da bin ich den BMW 1600, die hatten damals 80 PS, den bin ich im Windschatten hinten reingekommen, den schieren Vogel kriegt, dass sie den Käfer nicht aus dem Rückspiegel rauskriegen, weil damals war Käfer noch nicht so dieses Motze. Das Auto hat 2,5 Grad negative Sturz gehabt und deshalb hat man der TÜV die Zuladung reduziert auf insgesamt 160 Kilo. Und meine damalige Frau und ich, wir sind 1973 mit dem Käfer nach Schweden gefahren zum Zelte und sind auf dem Campingplatz fürchterlich abgesoffen. Da hat es geschifft ohne Ende. Und wir haben Krähe bezogen, aber das Zelt ist trotzdem vollgelaufen. Und haben gesagt, also das machen wir nicht mehr. Wir kaufen uns einen Wohnwagen. Und dann haben wir uns einen Wohnwagen gekauft im Frühjahr drauf. Und den habe ich heute noch. Und habe an den Käfer eine Hängerkupplung gemacht. Und bin zum TÜV. Und dass sie mich nicht verhaftet hin, war alles. Die gesagt, an das Auto kriegen sie im Leben nie eine Anhängerkupplung abgenommen. Klar, 2,5 Grad negative Sturz und 160 Kilo hätte man echt denken können. Und dann habe ich mir damals einen Buckel Volvo gekauft. Und den Buckel Volvo habe ich heute noch. Und damit ging es eigentlich los. Und warum kommt man auf einen Buckel Volvo? Ich werde es nie vergessen. Also ich, für mich ist eine tiefe Überzeugung, jede Generation sammelt die Auto, denen sie als junger Mensch nachguckt. Das ist so. Und ich weiß nicht, ich bin damals zum ADAC gegangen, zu dieser Jugendgruppe, und da stand an einer Ampel in Tübingen ein Buckel Volvo aus München mit dem Auspuff seitlich raus, also Sidepipes. Und das Ding hat da wie die Sau, ja. Und ich glaube, dass das bei mir die Auslösung war, ich will so, dass der Auslöser war für so ein Buckel Volvo. Und da habe ich mir den Buckel Volvo gekauft, da habe ich dann auch den Wohnwagen ranhängen können. Und dann sind wir, meine damalige Frau und die Beute Funks, seit 1976 zum vierten oder fünften Oldtimer Grand Prix in der Nürburgring gefahren.
Mit dem Buckel Volvo und dem Wohnwagen.
Buckel Volvo und Wohnwagen. Ja. Da waren damals vielleicht 100 Auto am Start. Also ich habe die Programmheftle noch, da lachste tot, wie man da ein ganzes Wochenende mit dem Zeug gestalten können. Und da gab es immer einen Matadorenlauf. Da waren die 20 Trainings- oder Trennschnellsten waren drin. Es war eine super Veranstaltung. Und da denke ich, dass ich da, dass mich da endgültig verwischt hat. Und da habe ich ja zum ersten Mal ein Jaguar XK 140 als Coupé gesehen und XK 120 als Roadster. Ich habe heute noch das Bild, ja. Ich habe das gar nicht vorstellen können, dass es so tolle Auto gibt. Ja, ich war damals 24, ja. Und das hat dann den Auslöser gegeben. Ich habe dann, wir sind jedes Jahr zum Oldtimer Grand Prix und 1978, also bei dem Oldtimer Grand Prix war einer ganz schnell, das war ein Belgier, Willy Vida auf dem Lola Mark 1. Der war schnell, hat auch damals zur Europameisterschaft gewonnen. Der hat auch mal diesen Lola Mark 1 als Widi, W-I-D-Y nachgebaut. Und der Willy Vida hat am Nürburgring seinen dunkelblauen Lola Mark 1 anboten. For sale.
Lassen Sie mich raten, den besitzen Sie heute noch.
Den nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin zu dem Willy wieder und habe gesagt, ich stelle mich für das Auto interessiert, habe natürlich kein Pfennig Geld in der Tasche gehabt, ja. Und da sagt er, ja, das Auto sei so halb verkauft, aber er habe einen Bekannten in England, das wären zwei Brüder, die hätten das Auto gemeinsam besessen und einer sei gestorben und die Witwe wolle Geld sehen. Und da hat er mir ein Bildle gegeben, so groß. Das habe ich noch heute, das Bildle. Und ich habe dann immer, für mich war damals England weit hinterm Berg, also es war hinter Australien. Und da habe ich mit dem telefoniert und habe immer so gegen nach 22 Uhr telefoniert, weil da war das Telefonieren billiger. Mhm. Da ist billiger telefoniert. Und da habe ich ihn immer 100 Mark weiß versucht, runterzuhandeln. Das Auto hat damals 37.000 D-Mark gekostet. Also es war schon gewaltig gestanden, vor allem, wenn du das Geld nicht im Sack hast. Ja. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, also wir waren da noch paar sieben, Herr Kling, wir machen Folgendes. Ich fahre nach England, hole das Auto, bringe es Ihnen nach Tübingen und Sie müssen mir den Preis aber bezahlen. Und ich habe dann ja gesagt und so ist dann abgelaufen. Das hat mich, dieses Erlebnis hat mich unheimlich geprägt, dass er einen Menschen, den er vielleicht eine halbe Stunde von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, so vertraut, ich hätte sagen können, also sieh die Radbolze, die finde ich beschissen, ich nehme das Auto nicht. Solche Leute gibt es ja. Da habe ich das Auto gebraucht, ich habe das Auto dann gekauft. Das war ursprünglich weiß-blau. Es gibt ein Prospekt von Lola, The First Thousand, da ist unser Auto drauf und in der Tat das Auto haben wir heute noch, haben es dann allerdings, ob das vernünftig war, weiß nicht, in British Racing Green umlackiert, damals halt ein Rennwagen British Racing Green sein müssen.
Was fasziniert Sie so am Rennsport? Der hat ja eigentlich Sie das ganze Leben über begleitet.
Ja.
Also Motocross, jetzt sind wir bei den Rennerless, bei den historischen. Oldtimer Grand Prix, das Stichwort ist gefallen, kann ich mich auch anschließen. Also ich war ein bisschen später dann beim Oldtimer Grand Prix, aber das hat bei mir auch so den Zündfunken sozusagen gesetzt, mich für dieses Thema zu interessieren. Aber was ist für Sie persönlich die Faszination am Motorsport?
Also ich bin kein Freund von Tourenwagen. Ich habe auch keinen Renntourenwagen, sondern was mir im Motorsport unheimlich fasziniert, das ist, dass das Auto, das Motorrad nur gebaut wurde, um zu gewinnen. Das ist das. Und ich finde einfach dieses Kompromiss aus dem Rennwagen auch, dass du auf nichts Rücksicht nehmen musst. Wir haben einen Lister-Jaguar da drin, ja, mit einer Kostin-Karosserie. Das könnte ich auf der Straße nie fahren, so ein Auto. Das ist eigentlich das, was mich begeistert. Und dann, klar, Fahrzeug schnell bewegen, das macht Spaß oder hat Spaß gemacht damals. Ich bin ja dann später Supersports gefahren in der Steigerberger Serie, bin ich aktiv über Jahre dabei gewesen. Aber Rennauto oder Rennfahrzeug hat für mich einfach eine andere Ausstrahlung wie ein Serienfahrzeug, wo du Innenbeleuchtung brauchst. Ja, brauche ich ein Auto im Prinzip nicht. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Und dann auch einfach diese Geräusche, selbst als Verbraucher, als Zuschauer, auch die Leute, die Rennsport machen, das sind oft wirklich tolle, tolle Typen. Und da habe ich auch viel gelernt. Und ich werde immer wieder gefragt, wie haben Sie die Sammlung zusammengestellt? Also ich muss sagen, heute könnte ich mir die Sammlung nicht mehr leisten. Das wäre nicht machbar. Aber über die Rennerei war es dann eigentlich im Prinzip in der Handelsebene oder auf der Fläche, wo Autos verschachert werden. Zu diesem Willi Vida und jetzt zu den Matadorenläufen, da haben meistens waren Lister Jaguar ganz weit vorne, ja, und zwar die Nobli oder die Kostin, ja. Und da war auch ein Journalist von Classic and Sportscar, Michael Bowler, der war ganz, ganz schnell immer Kostin-Lister. Und ich habe schon immer Fable gehabt für Rennsportwagen mit Frontmotor. Und dann habe ich mal den Willi Vida angerufen und gesagt, sie, ich suche einen Lister Jaguar. Und dann gab es in England einen Mann, der hat John Charles geheißen, der hat Barry Simpson Engineering, hat er eine Restaurierungswerkstatt gehabt und der hat einen Lister Jaguar gehabt. Und dann hat Willi Vida den Kontakt zu ihm hergestellt und dann sind wir gemeinsam nach England drüber gefahren. Ich weiß nicht, ich habe in Belgien in einer Autobahnraststätte, haben wir uns dann getroffen. Und das war im Süden von England, also Richtung Plymouth drüber. Und das ist ein originaler Lister. Und zwar ist das Auto, das erste Auto, das Lister, also Brian Lister aus Cambridge, einen Kunden verkauft hat, einen Mr. Merkitt aus Huntington. Und das Auto haben wir dann da drüben gekauft. Das war unser zweiter Rennsportwagen, den wir gehabt haben. Und dann wird dann auch eins gelernt, ging natürlich um die Frage, wie bezahlt man das Auto? Und er gesagt, ja, ich bezahle das Auto, wenn ich es abhole. Das sieht halt, das geht gar nicht. Und da habe ich begriffen, dass man eigentlich beim Kauf eine Anzahlung machen muss, dass man auf der Restaurierung eine Anzahlung machen muss und dann bei der Übernahme das letzte Drittel. Und wir haben dann das Auto geholt in England. Die beiden Freunde Funk haben sich in diesem Jahr, weil die Restaurierung ging so halb, so ein Sealy Matchless gekauft. Und meine damalige Frau, die hat sich in den Maurice Minor verliebt und wir haben alle drei Sachen damals auf einmal geholt. Wir haben den Lister auf dem Hänger gehabt. Wir haben die Sealy Matchless im Auto drin gehabt. Ich habe einen Volvo Kombi dann noch gekauft und meine beiden Freunde sind mit Maurice Minor heimgefahren. Das war dann unser Weg. Und dann eine tolle Geschichte. Damals hat England noch nicht zur EU gehört. Wir erleben es jetzt leider bald wieder. Und da habe ich mit dem Willi Vida gesprochen. Da waren wir dann per Du. Willi, könntest du mir helfen, das Auto nach Deutschland zu bringen? Also ich dachte, das mache ich, du kriegst keine Probleme, wenn du von England nach Belgien fährst. Die wollen von dir nichts, aber ich bringe dir das Auto nach Deutschland. Und er hat in der Ardennen hat er gewohnt und wir sind dann zu ihm gekommen, Freitag, Samstagmorgens sehr spät, also Samstagnacht sehr spät, haben dann ein paar Stunden bei ihm geschlafen und am nächsten Tag gesagt, Willi, jetzt wäre es eine Zeit, dass wir noch weitergehen. Kannst du jetzt das Auto anhängen? Und dann treffen wir uns nach der Grenze. Sie sagt, nein, das geht nicht. Dann sage ich, wieso, was ist jetzt los? Ja, ich habe eine De Chevaux. Und er hat gesagt, willst du im Ernst den Lister Jaguar, das ist ein schweres Auto, mit einem 2CV, De Chevaux, nach Deutschland ziehen. Er sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Du fährst bis zum letzten Rastplatz vor der Grenze. Also in Aachen, Lichtenbusch sind wir immer drüber. Du fährst bis zu der Grenze in Lichtenbusch, an den letzten Rastplatz. Da hängen wir um. Und am ersten Rastplatz nach Deutschland hängen wir dann wieder um. Der De Chevaux ist so gestanden, der Hänger ist so gestanden und er hat den Hänger über die Grenze gezogen mit dem Lister und damit war er in Deutschland. Alle Sachen, die heute schwierig so funktionieren würden, ja.
Kann man sich heute tatsächlich kaum noch vorstellen. Also Sie haben ja jetzt schon von genügend Autos berichtet, fast um ein Museum aufzumachen. Die meisten haben Sie auch noch. Nicht jeder der Käufe, von denen Sie sprechen, klingt jetzt so, als sei er unbedingt nötig gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, ich war mal bei einer Führung bei Ihnen dabei, da gab es ja noch mehr von der Sorte. Also Sie haben ja ganz gerne mal Autos einfach so gekauft, unvernünftigerweise.
Ja.
12-Zylinder Ferrari?
Gab es
auch einen, ne?
Naja, das war ein unheimlich vernünftiger Kauf. Ja. Als ich bin ja gelernter Beamter.
Nirgends, da kommen wir später auch noch dazu.
Nirgends war aber heute fast nicht mehr. Das ist also weit weg. Auf jeden Fall, ich musste früher immer in der Tübinger Gemeinderat gehen. Und das war in der 80er, war da ziemlich verstritten. Da gab es 7 Fraktionen. Und wenn du da abends heimgekommen bist, der war größer als der saarländische Landtag, was die Bedeutung dieser Stadt dokumentiert. Und wo wir, wenn du heimgekommen bist, du warst so auftreten, du konntest auf keinen Fall ins Bett, du hättest bloß mit deiner Frau Streit gekriegt. Und da lese ich Automotor und Sport 1981, Stuttgart verkaufe Ferrari 250 GT Pininfarina am 20.000 D-Mark. Habe noch in der Nacht angerufen, war eigentlich niemand da, am nächsten Tag von meiner Amtsstube aus angerufen, ja, ich könnte nach Stuttgart kommen und das Auto besichtigen. Da bin ich runter, über Mittagspause, und der Händler hat einen geschotterten Hof gehabt, also der Alf Kremers hätte sich bei dem total wohl gefühlt. Also es war wirklich...
Also ein unvernünftiger Kauf auf dem Kiesplatz, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Ja, also ich sage, Alf Kremers hätte aufgelegt. Und da sieht der Kling, gesagt, das Auto war gelb, komplett original vergammelt, Kennzeichen Roma und 20.000 D-Mark.
Das war ja damals, was hätte man dafür gekriegt? Ein 200er Diesel hätte man da locker für gekriegt,
ganz bestimmt hätte du das dafür gekriegt, aber ja. War natürlich trotzdem ein super Preis, ja. Das ist ja der Klingsten Pech, das Auto ist verkauft per Telefon nach Hamburg. Da sage ich zum Verkäufer, eigentlich verkaufen wir Auto wie ein Pfund Wurst. Man gibt die Wurst über den Laden, die ist ins Geld, kommt rüber. Und wenn man einen Kaufvertrag macht, da war dann der Beamte ziemlich stark immer drin, wenn der Käufer sowieso bis zum nächsten Tag um 18 Uhr kommt, gehört das Auto mir. Ich habe in der Nacht Obacher schlecht geschlafen, Schlag 6 Uhr angerufen, der Ferrari war noch da, wahrscheinlich nicht mehr handeln können, hat er mir gehört. Bin auf Bank, der Banker hat mir die 20.000 Mark mit einer Banderole eingepackt, die habe ich heute auch noch, ja, den Kaufvertrag. Bin nach Stuttgart, war stolzer Besitzer von diesem Ferrari. Und auf der Heimfahrt habe ich gemerkt, der hat etwa so, glaube 25 Liter Benzin braucht. Das hat mich total begeistert, dass ein Auto so viel Benzin braucht. So bist du halt, wenn du jung und dumm bist. Und das Auto haben wir 2 Jahre gehabt. Das Auto habe ich dann 83 verkauft, wegen diesem Lichterjaguar. Der Lichterjaguar war damals ein ziemlich teures Auto und habe ich den Ferrari um 26.500 D-Mark verkauft. Habe aber unter dem Verkauf so gelitten, dass ich in den 90er-Jahren gesagt habe, ich muss mich von denen leiden erlösen. Und dann hat der Oldtimer Händler Guica in Marseille, ein großer Oldtimer-Händler, der auch viel mit Rennwagen gemacht und auch sehr schnell Rennen fährt, der hat das Auto dann anboten. Und dann sind wir, meine Frau und ich, also meine heutige Frau und ich, nach Marseille gefahren und haben dann das Auto gekauft. Wobei Auto gekauft, das war dann so, also wir haben es gekauft und das war im Februar. Und wir waren dann noch in Nîmes, haben wir Nacht übernachtet, haben den nächsten Tag Nîmes angeguckt. Und wie man das Auto einsteigt, ich weiß noch, viel Spaß gehabt, schreit auf einmal meine Frau und ich gucke nach rechts und dann ist die überfallen worden, hat sie mit ihm gekämpft. Also ich habe immer gesagt, Ute, vergewaltigen könnte dich keiner, da hat keiner Chance. Auf jeden Fall hat dann einer reingelangt und hat ihr Tantasch aus den Händen gerissen. Und die ist dann hinter dem Dreieck gesprungen und wo ich rüberguckt habe, spritzt er mir was in die Augen mit Curry oder mit Chili. Auf jeden Fall, mir haben die Augen furchtbar brennt. Und dann sehe ich, wie die Ute aussteigt, hinter drei springt, sagt, bleib doch da. Und dann stand der Auto da in R16 mit offenen Türen. Also wie im Film sind die reingesprungen und mit offenen Türen wegfahren. Und dann war die Handtasche halt einfach, war sie weg. Ja. Und ich habe dann den Mensch, den Ferrari, den muss ich ja abholen. Das könnte vielleicht auch eine schwierige Nummer geben. Und mir war der Weg nach Marseille, war mir einfach, von der Zeit her war das schwierig unterzubringen. Und da habe ich 2 Bekannte gebeten, ob sie nicht mit unserem Renntransporter, ja, MAN, den wir haben wir heute auch noch, nicht nach Marseille fahren und das Auto abholen. Die haben gesagt, das machen sie. Und je näher der Termin komme ich, umso mehr habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, mein Gott, wenn die da in eine Falle reingehen, also ich war ja wirklich selber in einer blöden Situation, du musst da hinter drei fahren. Und jetzt habe ich einen Bekannten, der war beim Sondereinsatzkommando Baden-Württemberg von der Polizei SEK. Dann habe ich den angerufen und gesagt, du, so und so ist mir es gegangen, mir ist das irgendwie ein bisschen zu heiß, tätsch nicht unterfahren mit mir. Sagt er, ich gang mit, fahr mit. Und nach Lyon sagt er zu mir, und du hast jetzt das ganze Geld für das Auto hinter drin. Ja, so neu, ich habe das Geld schon überwiesen. Und jetzt hat der Polizist der Gehirn angefangen zu ticken, der sie in der Regel oftmals mit Pack zu tun hat. Sagt er, du ein Vogel, überleg mal, wenn der jetzt nicht kommt, das Geld ist weg und so weiter. Und irgendwann gesagt, hör auf, der Mann kommt, sagt er, du, aber was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn das Ding schief geht, wir brauchen ein Bild von dem. Und wir sind dann in Marseille gewesen, an dem Punkt, wo wir uns vereinbart haben. Und da kam der Mann mit dem 250er GT um die Eckung gefahren, seine Tochter dabei. Das hat mich dann schon ein bisschen entspannt. Und er hat gesagt, also, Monsieur Gika, ich bin so ein Fan, bin da ein bisschen emotional. Ich hätte gern immer vom Verkäufer ein Bild. Sagt er, das machen wir, wenn wir das Bild gemacht haben, mein Kamerad so zugewinkelt, dass wir das Bild haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging alles gut, wenn das Auto dann gut heimbracht. Aber das war dann auch eine ziemlich heiße Geschichte. Und sagen wir, insgesamt, das Thema Geld, da hast du unglaublich viel Vertrauen gehabt. Wie gesagt, ich bin geprägt von diesem Willi Vida. Aber ich habe ein anderes Thema. Ich habe dann anfangs der 90er in England, das war eine gute Zeit zum Autokaufen, auch für den Ferrari. Also ich habe für den Ferrari damals 160.000 D-Mark gezahlt.
So das war dann wahrscheinlich nach dieser Hochpreisphase, genau, als die...
Genau, nach dem Tod von Enzo Ferrari, wo alles im Keller gelegen ist. War eine gute Phase. Und ich hatte damals auch ein bisschen Geld und habe dann den Maserati 4CL mich für den interessiert. Denn Mark Goodis, der große Maserati-Händler in London, in Kensington, Kensington Mews, Mitte in der Stadt. Und wir haben das Auto dort laufen lassen. Es war für mich undenkbar, dass man in einer Großstadt einen Rennwagen laufen lassen kann. Und wir waren uns dann auch einig. Und dann habe ich gesagt, aber mir war es recht, er würde das Auto noch lackieren. Der Lack war nicht sonderlich gut, sicher, das wäre kein Problem. Und ich würde auch gern Wert drauf, oder ich würde Wert drauf legen, dass man mit dem Auto mal ein paar Schritte fährt. Dann haben wir gesagt, gut, wir treffen uns in Snetterton. Gesagt, gut, dann ist ja alles besprochen. Ich sagte, nein, es gibt nur ein Thema. Wie machen wir es mit dem Geld? Also der Preis war vereinbart. Ich kann jetzt hier auch sagen, das muss aber nicht unbedingt kommen. Knapp 400.000 D-Mark hat es gekostet, das Ding. Was aber aus heutiger Sicht eine gute Investition war. Sage, ich bringe das Geld mit, wenn ich das Auto übernehme. Sagt er, no, das geht nicht. Nächste Jahr, wie stellt es sich vor? Er braucht das Geld jetzt. Und dann habe ich geistesgegenwärtig in Anführungsstrichen gefragt, was geben Sie mir für eine Sicherheit? Und da sagt er ein einziges Wort, me. Er dealt seit 52 mit Rennwagen. Und wenn sein Wort bei mir nichts gilt, können wir das Geschäft nicht machen. Und dann sind wir zurück, haben bei P&O angerufen, haben ein Fährschiff gemietet, das vollbike mit unserem Geld. Ja. Das Geld ging nach England und 6 Wochen später haben wir das Auto übernommen. Völlig korrekter Kauf, aber da legst du einen Mann, den du nicht kennst, der hätte sterben können und so weiter, legst du einen Haufen Geld in die Kasse rein. Vielleicht noch eine Geschichte, wenn wir dabei sind. Wir haben im Juli, wir sind viele Jahre im Juli gewesen beim Auto-Jumble und zahlreiche Sachen stammen von dort. Und da habe ich eine Sandbahnmaschine gekauft, eine Hagen Chapman, Mann, der heißt House, Mr. House, oder hat er geheißen. Und er sagt mir dann, ob ich mich auch für Rennwagen interessiere, sage ja. Er habe einen Cooper Formel 3 mit Jetmotor. Den der da verkauft und gesagt, gut, das wäre ein Auto, das mir gefällt, weil die fand ich schon immer toll. Und da bin ich wieder zurück nach Deutschland, da haben wir immer Kontakt gehabt, und da hat er mal einen Preis genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch. Und er hat gesagt, nein, also wenn ich die Jet bei ihm kaufe, dann muss er mir einen Nachlass geben. Und dieser Sauhund hat einfach keinen Nachlass gegeben, ja. Und da habe ich ihm einen Brief geschrieben auf einem lila Briefpapier, so nach dem Motto, mein letzter Versuch. Und habe geschrieben, also ich wäre an dem Auto interessiert, allerdings nicht mit einem Jetmotor, sondern mit einem Nordenmotor. Die brauchen einen Nordenmotor. Und ob jetzt, wie es der Preis aussieht, dann sagt er, ja, er verkauft seine Farm in Wales. Er zieht an die Ostküste in ein kleines Haus. Er bräuchte jetzt Platz, jetzt war Bewegung im Preis drin. Und bei den Oldtimer-Touren, die wir machen, bereiten meine Frau und ich die Tour immer vorher ab. Wir fahren die ganze Strecke ab. Und wir wussten, dass wir an Pfingsten in diesem Jahr in die Champagne gehen. Und die Tour haben wir über Ostern vorbereitet. Und ich sage zu meiner Frau, also dann gehen wir mal jetzt nach 16, warum hast du da Anhänger angehängt, wenn wir Tour vorbereiten? Ich sage, Udo, du warst nie genau völlig begegnet. Und so, Udo, du hast schon gewusst, dann was Sache ist. Und dann waren wir in Raas und sind sonntags nach Wels mit dem Hänger rüber. Das tiefste Wels, das können Sie sich nicht vorstellen, wie tief das war. Und dann saß der Mr. House mit seinem Mechaniker am Tisch, hat schon 26 Tassen Tee getrunken und zeigt uns dann das Auto mit einer Geschichte, auf dem ist 1954 ein Engländer Formel 3 Meister wurde, und zwar Stuart Lewis Evans, der später auf Vanwall ein Grand Prix gewonnen hat für den Syracuse, war ein Vanwall-Fahrer, ist aber ums Leben gekommen dann später. Auf jeden Fall, das Auto hat gute Geschichte gehabt, hat auch super ausgesehen. Dann habe ich gesagt, gut, das Auto hätten wir schon kaufen, aber es wird laufen. No problem. Dann haben sie es auf die Straßen ausgeschoben, auf öffentliche Straßen. Da ich von denen drei der Jüngste war, ist mir das loszuteil gekommen, ich muss das Auto anschieben. Jetzt müsst ihr wissen, der Motor im Kuber ist 13:1 verdichtet, den schiebst du im Normalfall nicht an. Und nach 10 Metern habe ich gewusst, bevor das Ding läuft, kriege ich da einen Herzinfarkt. Ja. Dann habe ich gesagt, Mr. Hausen, hängen wir doch das Auto an sein R5 noch. Haben wir gemacht, er im Auto, der Mechaniker im Kuber. Und dann sind die Straßen auf, pop, 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 halt einfach nicht da. Ober umdrehen, auf einmal, bum, bum, hat richtig. Auf jeden Fall, wo er runtergefahren ist, hat er auf einmal da. Und dann hält er Mr. Haus und dann hat Udo gesagt, komm, wir laufen dem Auto entgegen. Und er steigt aus dem Auto raus und sagt, please don't come. Und ich sagte, warum soll ich nicht kommen? Schon mein Auto. Bin aufs Auto hinterhergelaufen. Jetzt habe ich es gesehen, der Mechaniker hat vor lauter Begeisterung, dass der Motor gelaufen ist, vergessen zu bremsen, hat dem da mit dem Gaspedal im Laufen gehabt und ist dem R5 voll satt rein. Taub vorne war völlig gecrashed. Ich habe gesagt, Mr. Haus, jetzt haben wir zwei Probleme. Was ist Ihr erstes Problem? Ich habe gesagt, ich werde in meinem Leben hier nicht mehr herkommen. Wenn müssten Sie die Haube reparieren? Und ich bin jetzt 6 Wochen in Raas, dann können wir uns in Raas treffen, dann bringen Sie die reparierte Haube. Kein Problem. Ihr second Problem? Dann habe ich gesagt, ich habe nur einen Euro-Scheck dabei, die waren damals bis 400 D-Mark, waren die abdeckt. Ja? Ich habe gesagt, ich hätte nur einen Scheck dabei, 400 D-Mark, sag ich, da, what's your problem? Dann habe ich dem einen Scheck ausgestellt, der vielfach über 400 D-Mark gelegt ist. Und das war auch so ein Punkt. Da vertraut man einem Menschen, ja, da ging es damals, das Ding hat, glaube ich, an die 30.000 D-Mark gekostet, ja. Ich hätte den ja schneiden können, sagen, wenn ich in Tübingen bin, ich kürze den Scheck, weil ich habe das Auto mitgegeben. Ich habe das Auto mitgekriegt, halt ohne die Hope, ja. Und das waren so die Geschichten, die mich prägten, dass man einfach fremde Menschen auch vertrauen kann. Aber das ist bei mir durchgängig heute vorhanden.
Sie haben viel erzählt, dass Sie auch nicht nur die Autos, sondern auch Erinnerungsstücke, Stichwort Banderole, das haben Sie alles noch. Was macht denn den Reiz für Sie des Sammelns aus? Was treibt einen da an?
Na gut, erstmal, es ist eine Sucht. Also das muss man da sagen, weil wenn es keine Sucht wäre, könnte ich halt auch Nein sagen. Das Zweite, und meine Frau, die ist genau gleich Polen, das ist eigentlich das totale Verhängnis, ja? Die ist keine Korrektur. Ja? Also das Boxenstopp wäre auch nicht das, was wir heute haben ohne die Ute. Weil ich das wirklich mitsammelt und weil ich auch nie einen Kauf rechtfertigen muss. Wie viele Männer leider rechtfertigen müssen. So einfach das Besitzen, das Ausstellen und sagen wir im Laufe der Jahre, 35 Jahre Boxenstopp, glaube ich, habe ich ein gewisses Geschick mir angeeignet, Sachen schön zusammenzustellen. Und wenn man das Boxenstopp anguckt, das ist schon ein inszeniertes Museum und wir haben ja auch keine Probleme, neben einem schönen Rennwagen Modelleisenbahnen zu stellen, weil das zusammenpasst. Ich sage immer, klassisches Design oder schönes Design ist zeitlos. Design von 2020, wenn es zeitlos oder wenn es toll ist, dann passt es auch gegen moderne Sachen. Das zu inszenieren, das zu besitzen, auch das zu zeigen, da freut man sich, wenn andere das gefällt. Sicher heute auch unter dem Aspekt Wertanlage, also wenn ich heute ein Fahrzeug kaufe, da denke ich schon drüber nach. Also ich denke nicht drüber nach, das zu verkaufen. Aber es gibt den Gedanken, wenn du jetzt Geld investierst, sollte das Geld im Prinzip erhalten bleiben. Das zusammen und vielleicht auch das Schönste am Ganzen ist, das Ding, das ist ziemlich herzergreifend, aber das ist so, ich sage, immer wenn ich wenn meine letzte Stunde mir geschlagen hat und ich habe eine Zeit nachzudenken, was war das Schönste außer der Ehefrau, die Menschen, die du kennengelernt hast. Wir haben unglaublich viele Menschen kennengelernt, die Motorklassik, ja, über die Reise, über die Rallyes, über die Veranstaltungen, wo wir nachgehen. Und von den Menschen habe ich auch viel abgucken können. Wir haben Menschen kennengelernt, die haben irrsinnig viel Geld und tragen es wie so Monstranz vor sich her, ist nicht mal Stärke. Wir haben Menschen kennengelernt, die haben viel Geld, denen merkst du nicht, oh, das finde ich viel besser. Aber vor allen Dingen, mir gefallen die, die von nichts gekommen sind und sich von unten nach oben geschafft haben. Deshalb habe ich auch, und ich glaube, ich bringe das auch glaubhaft rüber, wenn hier jemand kommt mit einem VW Käfer, dessen Begeisterung kann ich genauso nachempfinden, wie jemand kommt mit einem 300 SL Flügeltürer.
Sie haben ein schönes Stichwort geliefert. Wir sitzen ja hier in Sichtweite, kann man sagen, auf eine schöne Inszenierung. Von unten nach oben, Sie wollten mal Steilwandfahrer werden, stimmt das?
Das stimmt. Also ich war als junger Mann immer auf dem Rummelplatz in Tübingen und habe Todeswandfahrer. Und da immer war junger Mann zum Mitreisen gesucht. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, also du kannst alles werden, aber das wirst du in deinem Leben nie werden. Haben wir also da einen Strich durchgemacht. Ich bin dann ja später Beamter geworden. Ich sage immer, als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet, ja. Aber ich wollte.
War das ein Fehler? Also, Sie erzählen jetzt irgendwie, Sie waren ja nicht immer Museumsbesitzer. Sie sind ja auch nicht gelernter oder ausgebildeter Museumsbesitzer, nein, sondern Sie sind gelernter Beamter.
Verwaltungsbeamter. Ich bin gelernter Verwaltungsbeamter.
Also, das müssen Sie jetzt vielleicht mal kurz in zwei Sätzen erklären. Wie kam es dazu und wie sind Sie davon wieder weggekommen?
Gut, aber vielleicht zur Todeswand. Also ich wollte,
Genau.
Unbedingt die Todeswand dann haben, ja. Und der Turm hat zufälligerweise die Maße einer Todeswand. In dem Turm könnte ich fahren. Und deshalb haben wir die Todeswand eingesetzt. Und da die statisch, wir können da drin nicht fahren. Es ist auch nicht ganz geschlossen, es ging ja nicht. Aber das ist so unser Motto, was in Gang zu setzen. Und ich mache bei Ihrer Führung immer wieder das Thema Todeswand. Und da merkst du, wie die Besucher vor denen Todeswandfahrer durchaus einen Respekt kriegen, weil sie müssen, um in Todeswand einzufahren, etwa 48 Kilometer schnell sein. Dann ist die Fliehkraft höher als die Erdanziehung. In der Regel fahren sie so 53, 54 und dann lasten bis zu 6G auf den Fahrer. Das ist ganz ordentlich viel Holz, ja. Wenn du da oben dann einen Reifen oder einen Motorschaden oder Panne hast und eine Geschwindigkeit kommt unter 48, dann ist das Thema halt geschwätzt, dann fällst du runter. Deshalb war das klar, aber wir wollen inszenieren. Wie kommt man, also wie gesagt, ich war Beamter, mein Vater war auch Beamter und ich habe den Beruf auch gern gemacht, war da auch in der Hierarchie von Beamten, bin ich ziemlich schnell weit nach oben gekommen. Und ich hatte einen Großvater, Paul Schneid, der hat 1922 einen Omnibusbetrieb gegründet. Hat nach dem Krieg das Gebäude gebaut, wo jetzt Boxenstopp in weiten Teilen drin ist. Das heißt, wir sind hier eigentlich in der Familientradition. Und mein Großvater ist bald gestorben und dann hat sein Sohn, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, die Firma übernommen. Und der ist kinderlos geblieben und hat 1990, ruft mich der damalige Oberbürgermeister von Tübingen, da war ich beim Landkreis Finanzdezernent, ich war zuerst bei der Stadt, dann beim Landkreis. Und sagt der Dr. Schmid, wie gesagt, ich war ein früherer Mitarbeiter, Herr Klink, ich habe einen Besuch gehabt. Und ich denke, das muss ja nicht wissen, wer bei ihm zu Besuch war. Können Sie sich denken, wer sagen, das weiß ich nicht. Ihr Onkel und Ihr Tante waren da. Wissen Sie, was die von mir wollen? Weiß ich auch nicht. Die wollten mir den Omnibusbetrieb verkaufen. Ich will den aber nicht. Ich will keinen städtischen Verkehrsbetrieb. Hätten Sie Interesse, die Firma zu übernehmen? Und er hat gesagt, das überrascht mich jetzt, weil ich war eigentlich davon ausgegangen, mein Onkel stirbt wieder in so Ferrari in seiner Firma. Für ihn war die Firma alles. Sich da also gut, wir haben heute der 23. Dezember. Ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr da. Überlegen Sie sich über Weihnachten, sagen Sie Bescheid, ob Sie das machen wollen oder nicht. Und da habe ich mir überlegt und habe gesagt, okay, Herr Dr. Schmid, ich übernehme die Firma. Und dann haben wir halb so meinen Onkel schieben müssen, bis er dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass wir es verkauft haben. Und ziemlich genau vor 29 Jahren, am 1. August, habe ich die Firma übernommen. Und ich weiß noch, mein damaliger Chef, mein Landratsamt war der Dr. Albrecht Kreumann, dem habe ich viel zu verdanken. Und der damals mal gesagt hat, Klink, Sie wissen ja, als Beamter haben Sie so eine Rückfallversicherung, du kannst ja wieder zurückgenommen werden. Und er hat gesagt, Herr Kreumann, wenn der Klink geht, der kommt nie mehr. Und so ist dann auch gewesen. Und So bin ich dann in den Omnibusbetrieb eingestiegen. Wir hatten damals 20 Omnibus. Das Museum habe ich 85 schon aufgemacht. Das war damals so eine kleine Sensation. Wie kann ein Beamter ein Museum aufmachen? War aber nur 200 Quadratmeter. Und damals galt der Spruch, wenn jemand kommt, ist schön. Wenn niemand kommt, ist auch recht. Das gilt jetzt heute allerdings nicht mehr. Und über den Omnibusbetrieb habe ich dann auch mehr gemerkt, wie der Markt funktioniert. Und meine Frau und ich, wir sind schon Jahre vorher immer zur Retromobil nach Paris gefahren. Das ist einfach für mich die beste Messe, die es gibt, ja. Und dann haben wir uns 1993
gedacht. Was gefällt Ihnen so gut an der Retromobile oder was unterscheidet die von anderen Messen, die wir vielleicht auch hier so kennen,
die Klasse,
Klassiker Retromobile?
Die Klasse. Verstehst du? Ich sage nichts gegen die Retro-Klassik oder so. Oder ja, sage wirklich nichts. Toll, was der Herr hier aufgebaut hat. Wir sind übrigens von der ersten Retro-Klassik sind wir dabei. Aber da musst du halt 50 911er Porsche angucken. Oder 100, ja. Das brauchst du auf der Retro-Mobil in Paris nicht. Und das, was da siehst, ist wirklich erste Sahne, ja. Und die Art, wie die Franzosen es inszenieren und auch die Größe. Wenn du die Retro-Klassik aufmerksam durchgehst, bist du abends erschlagen. Oder Techno-Klassiker, ja. Retro-Klassik in Paris ist, Retro-Mobil ist einfach, das ist feiner, das ist eleganter. Und dann haben wir 93 gesagt, Mensch, warum fahren wir eigentlich immer privat, ne? Wir könnten noch da Busreise ausschreiben. Und dann haben wir Busreise ausschrieben und sind mit Gott sicher 20 Leute nach Paris gefahren. Von den 20 Leuten kamen 15 aus Trier. Und aus dieser einen Reise ist dann dieser Katalog entstanden, wo wir neunmal von der Motorklassik-Leser als bester Reiseveranstalter auszeichnet worden sind. Und wir hätten diese Oldtimer-Reise auch in diesem Jahr fortgesetzt. Gut, wir hätten es nicht fortsetzen können wegen Corona. Aber wir haben durch die Erweiterung von unserem Linienbetrieb immer einfach gesagt, das geht jetzt nicht, haben das auch auf drei Reise reduziert und werden nächstes Jahr auf 5 bis 6 Reise das wieder aussehen. Also wir bleiben im Reisegeschäft drin.
Wie macht man eine gute Reise? Geben Sie uns so ein paar Tipps.
Also das Erste ist, wenn ich unsere erste Reise angucke und die mit jetzt, du brauchst Erfahrung. Hast natürlich nicht, musst anfangen. Das Wichtige ist, drei Dinge müssen bei einer Reise funktionieren. Das ist das Wetter, kannst du aber nicht beeinflussen. Das Hotel, weiß ich heute, und das Programm. Und für die letzten zwei Punkte sind sie zuständig. Und wir haben am Anfang, haben wir auch so 2-Sterne, 3-Sterne Hotel gemacht, einfach geringer Preis. Das hat damals auch funktioniert, aber heute gehen wir in 4 Sterne oder noch besser, weil dann wissen wir, die Leute sind gut aufgehoben. Dann ein Punkt, der Sicherheitsboxenstopp auszeichnet, wir bereiten alle Reise vor Ort vor. Also meine Frau und ich, wir fahren jede Reise minutiös ab, mit einem 190er Diesel mit 72 PS. Ja. Sie sitzt nebendran, hat die Landkarte und wir haben gute Karte. Wenn es geht, 100.000er, allenfalls 150.000er. Wir haben im Voraus die Hotels gebucht, das machen Mitarbeiterinnen, die halt auch ein Gespür haben, ob ein Hotel gut ist oder nicht. Also das wissen wir heute, das spüren wir. Und eigentlich haben wir nur die beiden Orte von den beiden Hotels und dazwischen müssen wir die Strecke machen. Und wenn man mit der Landkarte sich beschäftigen kann, sagt einem eine Landkarte unheimlich viel. Ja. Ich könnte nie eine Reise mit Computer machen, sondern Landkarte. Dann das Zweite, ich lese die Motorklassik von Anfang an. Ich lese Classic and Sportscar. Ich lese Motorsport, ja, dann kriegen wir noch als Museum einige Zeitschriften dazu. Wenn ich im Ausland bin, kaufen wir ausländische Zeitungen. Wir haben unheimlich viele Bücher, also ein großer Buchbestand und da holst du halt das Wissen raus. Du weißt halt, dass du in Modena oder in der Nähe von Modena die weltgrößte Maserati-Sammlung ist. Panini, ja, Motorklasse darüber berichtet. Und da habe ich auch unheimlich gutes Gedächtnis. Das heißt, das kriege ich, das hole ich dann schon raus, wenn ich es brauche. Und ich glaube, aus diesem Mix gute Strecke, nicht so weit. Wir fahren, wenn es geht, nicht weiter wie 150 Kilometer, morgen sogar bloß 130. Dann immer wieder Treffpunkt, wir machen gern Picknick, ganz persönliches Picknick, von dem die Leute schwärmen. Dann Kultur, machen Stadtführungen. Unser Ziel ist bei diesen Oldtimer-Reisen, das ist uns wirklich gelungen, möglichst 50% Frauen. Also bei der Reise, wo die Leute im eigenen Oldtimer fahren, haben wir es nahezu. Da sind es zwei befreundete Männer. Auch im Bus haben wir das nahezu. Weil man halt eben nicht nur das eigentliche Thema macht, sondern viele Randthemen Kultur. Wenn wir zum Beispiel zur Retromobil nach Paris fahren, das ist mittlerweile so, dass mehr Besucher das Kulturprogramm machen, als dass sie auf die Retromobil gehen. Und ich finde es einfach wichtig, wenn jetzt ein Ehepaar geht und du schleppst eine Frau, sagen wir, bei Juli, also klassischer Fall bei Juli, lass es im Juli noch regnen, was soll man vorkommen darüber? Da kannst du eine Frau keine zwei Tage über das Gelände schleppen, finde ich ja. Und deshalb machen wir immer bei den Reisen ein eigenständiges Kulturprogramm, und zwar nicht als Alibi, sondern inhaltsbezogene Reise. Oder wenn wir nach Goodwood gehen, wir haben in Goodwood, haben wir ein Hotel, von da aus kannst du mit dem Zug nach London fahren. Das heißt, wir fahren mit dem Bus nach Goodwood und die Frauen fahren mit unserer Begleitung, fahren die nach London und machen einen Tag lang London. Und abends kommen die zurück, der Mann ist happy, dass er auf seine Frau hat keine Rücksicht nehmen müssen. Die Frau ist happy, dass sie was anständiges Gebot gekriegt hat. Und das, glaube ich, das ist so ein bisschen der Punkt von unserem Erfolg. Und wir sind der einzige Veranstalter, der Reise im Bus macht und Reise, wo die Leute im eigenen Auto fahren.
Sind Oldtimer-Fahrer besonders anspruchsvoll?
Zum Teil schon.
Hat sich das über die Jahre auch verändert, ja, was so die Veranstaltung oder die Ansprüche an Veranstaltungen, ja, angeht?
Eindeutig nach oben. Also eindeutig nach oben. Und was wir auch feststellen, zumindest bei unserer Reise sind die Schrauber in der Minderheit. Also wir haben ein Publikum, das im Beruf sehr erfolgreich ist und das sich dann einfach die Auto leisten kann oder leistet. Was noch dazu kommt, dass wir bei aller Reise, Selbstfahrerreise, geht unser, mein ehemaliger Renntransporter mit einem MAN-Lastwagen, der heißt Max, bei uns hat alles seinen Namen, der Max, 7,5 Tonnen mit einer eingerichteten Werkstatt. Wird gefahren vom Mitarbeiter Heinz Epple, eine ganz, ganz treue Seele, total belastbar. Ja. Und wir haben zum Beispiel vor Jahren begonnen, das ist jetzt der Punkt, anspruchsvoller. Früher haben die Leute ihr Gepäck ins Auto eingeladen, sind abends ins Hotel gekommen und haben das Gepäck ausgeladen, aufs Zimmer gebracht. Dann haben wir angefangen, das Gepäck zu transportieren von unserem Lastwagen. Vom einen Hotel ins andere und haben es an der Rezeption bereitgestellt. Und heute, seit etwa 5 Jahren, transportieren wir das Gepäck immer aufs Zimmer. Das heißt, die Leute kommen, checken ein, können aufs Zimmer, da ist ihr Gepäck. Man muss auch sagen, der Altersdurchschnitt im Laufe der Jahre ist höher geworden. Also die Leute sind älter geworden. Es gibt deshalb auch den Spruch von mir, die Leute werden immer älter, die Fahrzeuge immer jünger. Es ist so, wir haben letztes Jahr weite Reise gemacht, wir waren letztes Jahr in der Pyrenäe. Wir waren in Irland und wir waren auf Korsika. Zu den Pyrenäen haben wir kein Autotransport angeboten, nach Korsika haben wir auch kein Angebote. Jetzt hast du halt schon mal eine Anreise von 600, 800 Kilometer oder noch weiter. Und sagen wir, das immer XK-Jaguar 120.
Das muss man wollen.
Muss man wollen. Ja. Und deshalb, wenn heute noch mit einem 129er SL kommt, wo jeder weiß, dass das ein Sammlerstück wird oder ist, dann ist das von uns auch akzeptiert.
Hat sich auch die Szene so in die Richtung verändert? Also waren Oldtimer-Fahrer, Sammler früher jünger als heute und haben sich die Ansprüche verändert?
Die waren früher natürlich schon jünger. Wir haben sie mitzogen. Ich mache es mal ein Beispiel, wenn das passt. Wir werben ja nur in der Motorklassik. Weil ich sage, das Zielpublikum von der Motorklassik, das ist genau das Zielpublikum für uns. Wir werben nicht im Markt. Der Markt ist, glaube ich, schon die Zeitschrift, wo noch mehr die Schrauber vorkommen, sondern wir werben bewusst und gezielt die Motorklassik-Leserreise. Und das sind oft ältere Leute oder ja, ältere Leute, also ab 60, die im Beruf erfolgreich sind und die einfach was Schönes erleben wollen, die Freude im alten Auto haben. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, aber die können nicht schrauben. Ja, aber die nicht schrauben können, die haben ja die Szene erst aufgebaut. Also wir hätten ja viele Restaurierungsbetriebe nicht, wenn jeder sein Auto selber schrauben würde. Ja, die Gemeinschaft mit anderen wollen, und das ist auch schön, es gibt immer, es sind Gleichgesinnte. Es gibt immer spätestens ein Thema, wo sich jeder findet, und das ist bei Alte Auto.
Sie haben ja auch viele Leute kennengelernt, haben Sie ja, ja, vorher gesagt. Gibt es da vielleicht eine Persönlichkeit oder eine Person, die Sie besonders beeindruckt oder vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat?
Also ich habe mich an viele oder an einige Menschen orientieren können, vor allen Dingen an Menschen, wo ich sage, die haben es in ihrem Leben zu was braucht, aber sie hängen es nicht raus. Wir haben zum Beispiel als Kunde, ich würde sagen, den Top-Headhunter Deutschlands. Ja. Von dem Mann habe ich unheimlich viel gelernt. Ja. Wie man ein Geschäft rangeht. Ja. Wir haben von BMW Vorstandsmitglied schon dabei gehabt, ja. Wir haben der letzten hier, Mensch, erzähl doch mal, den Norbert Haug gehabt, ja. Der war jetzt bei keiner Reise dabei, aber der Haug war bei dem Mensch, erzähl doch mal so begeistert, dass er gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz beigebracht, der Hubert, ja. Das heißt, wir sind über das, was wir machen, haben wir auch Menschen kennengelernt oder das klingt jetzt arrogant, sind in Kreise gekommen, die wir sonst normalerweise nicht erreicht haben. Also ich sage auch, die Person Rainer Klink, ja, die hat sich auch entwickelt an den Kunden und an den Gästen, wo wir haben.
Und wenn wir nochmal zurückgehen, was mich noch interessieren würde, welche Rennveranstaltung haben Sie als erstes besucht? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Insgesamt?
Ja.
Motocross in Waldenbuch. In Waldenbuch gab es damals Motocross. Und da haben zwei Brüder, drei Silger aus Münster, haben gewonnen. Auf einer Rickman Metis, der eine rote, der andere grüne. Ich habe heute eine rote Rickman Metis, die musste ich kaufen. Ja. Das war meine erste Rennveranstaltung. Dann war ich oft am Neufen drüber. Neufen war superklasse, ja.
Das waren Bergrennen,
ne? Aber ja. Deutsche Meisterschaftsläufe, ja.
Ja.
Da war ich oft drüber. Dann war ich in Hockenheim natürlich. Ich war 65 in Hockenheim und da gab es einen Rennfahrer aus Ludwigshafen.
Hermann Unhold.
Nein. Der ist Techno-Gefahrer. Der ist Techno-Gefahrer. Rosenbuscher, ich war früher Motorradmann. Autos haben mich am Anfang nicht interessiert. Aber Techno, der war ja schnell, der Hermann Unhold. Und der Rosenbusch hat neben mir an Norden Mangs laufen lassen. Zum ersten Mal, dass er Mangs gehabt hat. Und ich meine, da hätte der Boden vibriert. Vielleicht hat er auch vibriert. Ja. Aber ich sage, an dem Tag ist wohl die entscheidende Szene in meinem Kopf abgegangen. Das war mein Tsunami. Deshalb war klar, ich brauche irgendwann Norden Mangs. Und die habe ich im Boxenstopp stehen.
Die haben Sie immer noch.
Die haben die Nordenmangs. Aber dann.
Ja, gut, man kommt nicht anders zu einer Sammlung, als dass man die Sachen auch behält. Ne?
Ja, gut, schön.
Und anders geht's nicht. Sie haben ja so fürchterlich viel in Ihrem Museum stehen: Autos, Motorräder, um Weihnachten rum immer ein paar Eisenbahnanlagen. Da leuchten auch bei heutigen 5-6-Jährigen, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, die Augen. Ja. Was gefällt Ihnen persönlich am besten? Was haben Sie am liebsten von den Dingen, die in Ihrem Museum stehen?
Natürlich die Autos und die Motorräder. Aber diese Eisenbahn, also ich habe hohe Bezug zur Eisenbahn und diese Modellbahnausstellungen, die wir immer machen, vom 3. Advent bis Mitte März, die müssen wir aus zwei Gründen machen. Die machen wir deshalb, weil uns das gefällt, Eisenbahn spielen. Aber das Zweite, Sie glauben gar nicht, was wir da für einen Zulauf haben. Wir haben in diesem Vierteljahr regelmäßig rund 10.000 bezahlende Besucher. Und das ist über den Winter, wo andere Museen schließen. Das ist eine Ansage, das ist eine Zahl. Ja. Und über diese Eisenbahnen, über diese Ausstellungen wird uns auch unheimlich viel angeboten. Also vieles würde da nicht drinstehen, wenn die Leute uns das nicht bei der Eisenbahnausstellung angeboten haben. Auch nach dem Motto, wir verkaufen sie, dann können wir es angucken oder wir wollen Geld. Also die Eisenbahn ist nicht mein, das Boxenstopp ist mit der Eisenbahn nicht meine favorisierte Zeit, sondern die ist so, wie es jetzt steht, mit den Autos und Motorrädern.
Gibt es ein Lieblingsobjekt im Museum?
In dem Sinn nicht. Also mir gefallen alle.
Oder gibt es etwas, das Sie unbedingt noch haben möchten, was Sie aber bisher nicht geschafft haben, fürs Museum zu bekommen?
Also es gibt zwei Punkte, aber wahrscheinlich war das nicht mehr schaffe. Damals, wo ich diesen Maserati-Rennwagen gekauft habe, war mir ein Lago Talbot 4,5 Liter Grand Prix angeboten. Der war damals aber rund 50.000 D-Mark teurer. Das ist für mich heute noch ein Auto, das mich wahnsinnig fasziniert. Und das wäre ein Auto, wo ich mir noch vorstellen kann. Und bei den Motorrädern die Linto. Lino Tonti hat ja aus den zwei Amaki-Motor 500er gemacht oder aus zwei Motoren einen koppelt und 500er gemacht. Das finde ich einfach ein Wahnsinnsteil. Aber wir sind zurzeit an einer Sammlung dran. Wenn wir die kaufen könnten mit Weltmeister-Motorrädern, dann würde die Linto einfach runterfallen. kälteste Tage, kälteste Auskoppe.
Okay, wir können leider nicht. Dann müssen wir das Geheimnis bewahren.
Ja, und, das müsst ihr bewahren. Also, ja.
Genau. Genau. Ja. Dann kommen wir aber zu den Besuchern. Sie machen ja Führungen und sind auch viel im Museum unterwegs. Man beobachtet ja auch die Leute. Man will ja auch wissen, wie reagieren sie drauf. Was ist denn das Lieblingsobjekt der Besucher? Gibt es da eins, wo Sie sagen, also da gehen eigentlich alle drauf?
Also der Leutrennwagen, die Weiße Maus, ist ganz bestimmt eins. Ist auch unser Flaggschiff schlechthin. Man muss differenzieren. Also Kinder gehen auf Modellbahnen. Kinder wollen, dass sich was bewegt. Und deshalb haben wir sehr viel, wo die Kinder draufdrücken können. Frauen gehen überwiegend zu unserer Puppe und zu unserer Puppenstube. Da haben wir sehr hochwertige Puppenstube-Sammlung. Und Männer, klar, Ferrari ist halt eine Marke mit Ansage. Im Oberstock der Porsche Carrera 6, der Maserati, da halt auch die Renaultos. Aber der Lloyd ist wohl der Punkt, wo sich viele, viele treffen. Und ich sage immer, Museum kann nur Erfolg haben, wenn es wirklich Frauen anspricht. Also Männer auszusprechen im Museum kann nicht die große Kunst. Ja. Wenn du nicht aussprichst, dann machst du was falsch. Aber du musst Frauen aussprechen. Ich glaube, dass das ganz gut gelingt. Eine Frau muss sich in dem Museum auch wiederfinden. Und wie sind wir zum Spielzeugsammler gekommen? Als wir damals aufgemacht haben, da hängt ja noch das Emailschild, haben wir das Museum Motormuseum genannt. Und wir hatten damals schon ein bisschen mit so Rennwagen-Affinität. Da stand der Lister-Jaguar drin, der Lola und solche Auto. Und da habe ich aber gemerkt, die Menschen müssen sich mit vielem im Museum selber identifizieren. Die müssen sich an ihre Jugend erinnern. Es muss immer wieder die Frage kommen, weißt du noch? Und dann haben wir gesagt, wie schaffen wir das? Und so haben wir Spielzeugsammler angefangen. Und beim Spielzeugsammler findet viele ihre Jugend. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Und so ist das Boxerstopp entstanden. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, dass man jemand gesagt hat, halt, die stellt ja bloß Motoren aus. Und haben wir gesagt, das ist ja auch Quatsch. Und dann haben wir uns umbenannt und deshalb heute Auto-Zweirad-Spielzeugmuseum.
Wir müssen aber noch was über den Lloyd erzählen, finde ich.
Ja?
Wie kam der Lloyd denn zu Ihnen?
Ich war mit der über den Deutschen Museumsverband, den es ja heute noch gibt, ursprünglich war das eine sehr elitäre Truppe. Ich weiß es noch, da hast du zwei Paten bringen müssen, dass du aufgenommen wirst. Ja. Und am Anfang war das Boxerstopp nur 200 Quadratmeter groß. Da war der Fritz B. Busch, der Schreiber schlechthin. Ja. Also von damals, dem seine Geschichte Jaguar E, muss man gelesen haben. Ja. Der war damals nicht so amused, dass wir mit 200 Quadratmeter mitmachen. Ja. Aber wir sind dann aufgenommen worden und da war die Wiebke Hillers von Hamburg. Hillers hat das älteste private deutsche Automuseum gehabt, das hat er 1965 gegründet. Und der war Hamburg am Bahnhof St. Georg im Haus drin. Und wir haben mit der Frau Hillers, wir haben bei der Renngespann oder vor Renngespann Teile geholt. Und irgendwie haben wir uns gut verstanden. Da war die Ute vor Auto bei beim Auslaufen, sich die Wiebke Hillers. Herr Kling, Sie sind einer der Ersten, dem ich das sage. Ich gebe das Museum auf. Und zwar der Hamburger Senat möchte mein Museum ein Drogenzentrum reinmachen, weil sie sich da draußen jetzt totgespritzt haben. Wenn Sie ein Auto aus dem Museum wollen, dann suchen Sie sich alles raus. Und er hat gesagt, Frau Hillers, da brauche ich überhaupt nicht mehr ins Museum rein. Ich will diesen Leuten. Ich habe von dem Lloyd nichts gewusst, außer dass mir die Karosserie begeistert hat. Wir waren uns in einer Viertelstunde einig, 20.000 D-Mark habe ich für den Lloyd damals zahlt. Und dann, vielleicht über die Motorklassik, das weiß ich gerade, bin ich in Kontakt gekommen mit dem Sohn des Erbauers. Das Auto hat ein Herr Schäufele aus Wiesbaden, das Auto erbaut, das war ein Lloyd. Händler aus Wiesbaden, der ist Veritas gefahren, zwar ziemlich gut Veritas. Und der Herr Schäufele ist dann irgendwann gestorben, der hat einen Sohn, der wohl heute noch lebt, Dr. Schäufele. Und er ruft mich an und sagt, sie, ich habe die gesamte Geschichte von diesem Auto und habe die gesamte Geschichte verkauft. Ich habe drei Bände, ich habe von dem Auto, ich glaube, alles, was er sehe an Schriftstücken gegeben hat, der hat mir Plakate verkauft, der hat mir den Original-Overall verkauft, den Original-Sturzhelm von seinem Vater, hängt halt alles im Boxenstopp. Und da habe ich die Geschichte von dem Auto erst erfahren. Und Lloyd ist mit dem Auto, weil die Frau Hillers hat eigentlich zu dem Auto nichts gewusst. Und ich weiß, ihr Vater hat das Auto aus der Konkursmasse von Borgward rausgekauft. Und das Auto stand so, wie es heute ist, nur die Radverkleidungen haben gefehlt, es war runtergekommen. Aber nur die Radverkleidungen haben gefehlt. Und ich habe dann die gesamte Geschichte von dem Auto bekommen. Das ist 54, also Lloyd hat ja einen schlechten Ruf, wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd. Und wer das Leben über hat, fährt Goliath. Das ist nachher ein Scheiß, so kannst du kein Auto verkaufen. Und deshalb hat der Karl Borgwardt zu diesem Herrn Schäufele gesagt, baue Auto für Geschwindigkeitsrekorde. Und er hat eine Fahrgestell genommen mit einem 300 Kubikzentimeter, Zweizylinder, Zweitaktmotor, stehende Zylinder. Hat die Karosserie, das ist jetzt mehr Annahme von mir, bei Daimler-Benz abgespielt. Daimler-Benz ist 38 Rudolf Caracciola mit so einem ähnlichen Auto-Weltrekord gefahren. Hat die Zeichnung von dem Auto, die er gemacht hat, wie gesagt, Anlehnung an Daimler, an Nürburgring gebracht, zum Karosserieflaschner. Und der Karosserieflaschner hat ein Stück Aluminium in die Hand genommen, in der anderen Hand der Hämmerle und hat die Karosserie von Hand rausdengelt. Ich habe die Originalrechnung 2,50 Mark Hertz auf die Stunde verlangt. Kriegst halt etwa mehrere Minuten. Und dann haben die das zusammengebaut und dann gingen die Adolf Brudes, Werksfahrer von Borgwardt, und der Verkäufer von dem Herrn Schäufele, ein Herr Rückert, gingen die im Mai 1954 nach Paris, nach Mollerie, und sind mit dem Auto 3 Tage gefahren. Und hatten nach den 3 Tagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 112 Kilometer mit 300 Kubik. Und ich habe noch einen Brief, die haben damals 14 internationale Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt, und der kaufmännische Leiter von den Lloyd-Werke, müsst gucken, wie er heißt, hat damals diesem Schäufele einen Brief geschrieben, er kriegt für jeden Geschwindigkeitsrekord 1000 D-Mark. 1954. Und dann, weil sich der Markt, und die haben dann 14.000 D-Mark gekriegt, und weil sich der Rekord so gut hat vermarkten lassen, hat der Karl Burkhardt gesagt, Mensch, geht doch nochmals nach Paris in der Klasse bis 500 Kubik. Und dann ist der Motor eingebaut mit 400 Kubik, ein Zweizylinder, Zweitakter, luftgekühlt, aber liegende Zylinder, konnten deshalb die Motorhaube ein bisschen ändern und sind am 22. August 1955 für 5 Tage nach Paris gegangen, und nach den 120 Stunden hatten die eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 Kilometer. Die ersten 1000 Meilen sind sie mit 142 gefahren. Und was hat damals ein 400 Kubikzentimeter Motor gehabt, vielleicht 20 PS mehr, nicht gehabt. Da, auf der Rennstrecke hat es über 40 Grad gehabt. Und wenn Sie mal die Lüftungsschlitz anguckt, wo der Motor Luft kriegt, musste ich fragen, warum hat er nicht bissen. Es war nachts auf der Rennstrecke, waren Insekten, deshalb sind sie bei Nacht ohne Licht gefahren. Aber du siehst, wie das Ding bärschwarz ist. Und wo ich die Geschichte gehört habe, habe ich gesagt, Link, du hast jetzt einen Auftrag, du musst es in Gang setzen. Und dann haben wir es zu 6 aus dem Boxenstopp austragen, das ist keine große Kunst. Das ganze Kerl wiegt 295 Kilo fahrfertig. Und dann hat der Gerhard Mitter, der Sohn vom Rennfahrer, hat das Auto restauriert. Wir haben dann die Karosserie gemacht, haben die Radverkleidungen gemacht und sind am 25. August 2005, genau 50 Jahre später, mit dem Auto zum Fahrer gegangen und haben das Auto dann nochmal testet. Und ein Jahr später sind wir in Goodwood gewesen, beim Festival of Speed. Und Classic & Sports Car, das führende Oldtimer-Magazin in Europa, sage ich jetzt öfter mal, ja, hat einen Bericht geschrieben. Und da war ein großes Bild drin. Und bei der Veranstaltung war Daimler der Sponsor. Und da war ein großes Bild drin von unserem Auto. The Lloyd Streamliner was one of the big hits beim Festival of Speed. Haben wir es am Daimler gezeigt.
Kann man mehr erreichen?
Eigentlich nicht.
Sie haben ja einen Überblick über die Szene seit vielen, vielen Jahren, sind ja gut vernetzt, kann man sagen. Viele machen sich ja Sorgen, wie geht's weiter?
Ja.
Hat der Oldtimer eine Zukunft?
100%ig.
Warum?
Weil jede Generation ihre Lieblingsauto hat. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe einen Enkel mit 16 Jahren. Gut, der wächst jetzt unter irregulären Verhältnissen auf, ja. Aber da weiß ich ganz genau, der wird später irgendwann mal einen Porsche kaufen, ja. Das ist ja kein Zufall, dass Porsche über alle Generationen ist, weil jeder junge Mann hat immer Porsche hinter drei geschaut. Jede Generation wird ihre Autos haben, die sie sammeln will, und deshalb mache ich mir keine Gedanken. Man muss nur eins machen. Wenn morgen dieser 20 oder 21-Jährige kommt mit einem Auto, das erst 20 Jahre alt ist oder so, spielt gar keine Rolle. Darf er den nicht ausschließen oder die Nase rümpfen, den muss man aufnehmen. Als wir diesen Buckel Volvo 71 kauften, sind wir 72 über Pfingsten, war immer in Ladenburg Mercedes-Benz Jahrestreffer, Seidel. Und meine damalige Frau und ich, wir waren wirklich zwei richtig wilde Typen. Ja. Also damals war das lange Haar ja immer noch ein bisschen verpönt, wir kamen wirklich hart daher. Und wir sind mit dem Buckel Volvo dort nachgefahren, Die haben uns aufs Gelände leiten lassen. Wir waren auf dem Gelände und waren ein Teil von denen. Hätten die uns fortgeschickt, wer weiß, was passiert wäre. Und deshalb sage ich immer wieder, die Diskussion führe ich, Leute, das Alter vom Auto ist doch gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass er sich für das Auto interessiert und einen Enthusiasmus aufbringt. Und gehen Sie mal auf die Tuning World nach Friedrichshafen. Mhm. Ja. Was die jungen Leute an Spoiler und Zeugs austragen, das ist unvorstellbar. Und deshalb habe ich gesagt, deshalb habe ich mir auch diese Youngtimer-Rallye gemacht, Starmax, ja, immer mit Unterstützung vom Oldtimer-Magazin, beziehungsweise vom Youngtimer-Magazin. Wir müssen die jungen Leute heranziehen. Und die müssen wir anders aussprechen, wie ein der Vorkriegsauto fährt. Ja. Für den Jungen ist das halt ein Karre. Ja, da ist halt ein Karre. Aber wenn der mal bereit ist, in ein Jungsauto Geld reinzustecken, ist der Schritt, ihn zum Oldtimer zu bringen, viel kleiner, wie wenn er nie dabei ist. Ja. Oder wenn er zu mir, den Buckel, das muss man auch mal sehen, den Buckel, wo wir den gekauft haben, 71 war das Auto 9 Jahre alt. Ja, der Baujahr 62. Der 170er Mercedes war 15 Jahre alt, das war ein alter Auto. Der Flügeltürer war auch 15, 17 Jahre alt. Das waren damals aber schon alte Auto. Heute sind die Auto, werden eigentlich im Prinzip viel jünger. Ja. Wenn heute einer ein Audi 80 hat, ja, das war doch erst, ja, aber es ist auch schon 30 Jahre her. Und deshalb muss man den Leuten mit den Auto, wo sie nachguckt haben, muss man denen ein Forum bieten und dann sind die auch dabei. Man muss allerdings, das sage ich auch als Veranstalter, vielleicht auch eine gewisse Demut machen. Wir hatten früher, haben wir durch die Tübinger Altstadt einen Corso gemacht. Den würde ich heute nicht mehr machen. Ja. Man muss einfach sehen, wenn alte Autos, sie riechen halt ein bisschen. Ja. Da gab es eine nette Episode. Wir haben 3 Jahre lang durch die Innenstadt am Marktplatz vorbei diesen Oldtimer-Corso gemacht. Und in Tübingen gab es ein Gründungsmitglied von den Grünen, also so der richtig klassische Rauschebart, ist mittlerweile verstorben. Und der kam damals zu meinem Herrn und sagte, Ding, also stinken denn sie, aber einmal im Jahr geht es. Die Bereitschaft ist heute wahrscheinlich nicht mehr da. Deshalb sage ich, man muss nicht in der Innenstadt mit den alten Autos fahren. Da trifft man sich halt an anderer Stelle und guckt, dass man sich mit den Autos präsentiert. Und was das Schöne ist in Tübingen ist ja, weiß Gott, nicht verschrien als autofreundliche Stadt, aber in Tübingen gab es alle Jahre bis Ausnahme jetzt dieswegen Corona einen Tag der offenen Tür von den Geschäften, also verkaufsoffener Sonntag. Und da brauchst du ja einen Anlass. Du kannst nicht mehr sagen, ihr müsst die Geschäfte aufmachen, du brauchst einen Anlass, einen überregionalen Anlass. Und da haben wir vor Jahren in Tübingen ein Oldtimer-Treffen kreiert, Klassiker am See. Und das hat der gemeinderätliche Segen, dass dieses Klassiker am See das Event ist, um diesen verkaufsoffenen Sonntag zu ermöglichen. Also, und wir müssen einfach viel stärker betonen, dass das alte Auto Kulturgut ist. Wenn der Hansa Götzl schreibt jetzt, 500.000 Auto fahren in Deutschland mit Hakenzeichen. Und da muss man einfach den Leuten klar machen, was es heißt, einen Oldtimer zu fahren. Du fährst ein Auto zum einen, das nicht den Komfort bietet, das nicht die Sicherheit bietet, wo die Ersatzteilfrage mittlerweile relativ kritisch ist. Das muss man den Leuten klar machen, dass man hier ein Kulturgut erhält. Und dann glaube ich halt, dass wir politisch gut über die Runde kommen, wenn man diese Karte immer wieder spielt. Kulturgut, wir bewahren Geschichte. Und ja. im Prinzip sind die, wo Hakenzeichen fahren, die wahre Grüne. Ja? Wenn ich meinen 190 Mercedes angucke, der ist jetzt äußerst 30 Jahre alt, der von meiner Frau ist 32 Jahre alt, da muss man einmal Energie aufbringen, um das Auto herzustellen.
Ja. Und was braucht der so 5 Liter wahrscheinlich? Ne?
7 Liter. Der 190er braucht 7, der andere braucht 8. Und wenn ich mit das Auto mit 130 fahre, fahre ich mit 6,5 Liter. Da stelle ich mir oft die Frage, was ist denn mit der Automobilindustrie, wenn ein Auto vor äußerst 30 Jahren schon mit 6,5 Liter fährt? Ja? Aber es kommt auch von dem zum Teil Wahn. Meine Tochter ist auch so eine, die fährt ein SUV. Ja? Das Mädel wiegt 48 Kilo und fährt ein SUV, der war wahrscheinlich 2,5 Tonnen wiegt. Ja. Warum braucht man solche große Auto? Wir hätten heute von den Motoren, von allem, wären wir längst beim 2-3 Liter Auto, wenn wir in die Dimensionen vernünftig wären.
Wenn wir wollten, ja.
Wenn wir wollten, ja.
Ja. Vielleicht nochmal zurück von der Vernunft oder vom Verbrauch zur Begeisterung, die ja sicherlich hilft, die es braucht, ja, ein Museum zu führen. Wie erhält man sich die?
Da ist so eine Grundbegeisterung da, die eigentlich nie leider. Da gibt es eine Phase, wo du sagst, komm, warum machst du das immer, weil es ist schon Belastung. Sag mal, bei uns hatte die Marke Boxenstopp, das war übrigens damals, weiß ich heute, wirklich eine gute Entscheidung, den Namen zu wählen. Also bei uns hat alles einen Namen. wir wollten nicht nur Museum nennen. Wir waren auch bei Ömnauer, das war jetzt noch Rückspiegel. Wäre so schlecht auch nicht gewesen. Aber Boxenstopp ist unsere Leidenschaft, vermittelt auch das Ganze. Und Boxenstopp hat ja eigentlich vier Bereiche. Das ist das Museum, das ist die Gastronomie hier, die meine Frau macht. Das sind diese Reisen, das sind diese Veranstaltungen, die vier Sachen zusammen. Und da bist du eigentlich immer motiviert, mal wieder was zu erleben, was zu machen. Ich glaube gar nicht, wie ich mich morgen auf diese Kleinwagen-Rallye freue. Und da siehst du die Leute, wo das ist, einfach annehmen. Und das ist dann Motivation genug. Dann kommt die Eisenbahnausstellung. Da kannst du dann abends rein. Wir haben, unser bester Tag ist immer der 6. Januar. Da haben wir über 1000 bezahlte Besucher. Da freue ich mich, dass der Kassmann richtig gescheppert hat. Das gebe ich auch offen zu. Das reicht eigentlich als Motivation aus. Oder jetzt sind wir gerade dabei, diese Halle hier neben uns, die heißt Büssing-Halle. Da hat mein Großvater seinen Parade-Omnibus in Büssing drin stand gehabt. Und da sind wir seit gestern mit dem Architekt im Gespräch, die ganze Wand hier aufzureißen und zu verglasen, dass sie von innen nach außen und von außen nach innen siehst. Du bist eigentlich mit dem Museum wie bei einer Eisenbahn. Du bist nie fertig. Irgendwas machst du immer noch.
Gibt es denn die Möglichkeit, dass Sie irgendwann mal kürzer treten, das Museum übergeben? Also wie wird das Boxenstopp-Museum, wie wird die Tradition des Boxenstopp-Museums weitergeführt?
Also meine Tochter aus erster Ehe, die eine, ich habe nur eine Tochter, wird das übernehmen. Wir saßen am Montagabend hier zusammen, um einfach die Zukunft zu regeln. Dann habe ich ein Enkel, der heißt Tim, der ist 16, der ist sowas bei dem Thema dabei. Mit 16 ist er schon ein bisschen Vernunft da, ja. Und deshalb, es ist klare Ansage, das Museum wird fortgesetzt. Ob es mit alle Facetten fortgesetzt wird, ob meine Tochter die Reise organisiert, glaube ich jetzt weniger. Die Veranstaltungen, aber sie muss halt auch reinwachsen. Die wird auch reinwachsen. Sie macht auch schon Führungen. Und die weiß auch, dass sich ihr Vater ein viel entspannteres Leben leisten könnte, wenn es das Museum nicht gäbe. Ich habe das Gefühl, die Verpflichtung, die wird zu erfüllen. Wenn wir nach Italien fahren, so Mille Miglia oder sonst was, halten wir öfters in Innsbruck. Und in Innsbruck gibt es eine Glockengießerei Gassmeier in der Nähe von der Sprungschanze. Wenn es mal dort sind, ist es nah. Die ist in der 16. Generation. Der erstarrst du vor Ehrfurcht, dass 16 Generationen im Prinzip selber gemacht haben. Und unser klares Ziel ist, unsere Omnibusfirma in die 4. Generation zu bringen und dieses Museum in die 2. und fortfolgende Generation. Also ich glaube, meine Tochter, oder sie sieht schon, hier ist was entstanden, was ein bisschen was Besonderes ist, und das soll erhalten bleiben.
Das ist wunderbar. Dirk, hast du noch eine Frage?
Nee, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. Wir haben schon mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Das war auch völlig unabgesprochen, dass Sie gerade am Montag hier gesessen haben. Insofern haben wir jetzt schon mal auch eine schöne Information, die wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergeben können. Das war Motorklassik trifft. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden, aber ja. Wir wollen es halt ein bisschen begrenzen. Mit Rainer Klink vom Boxenstopp-Museum in Tübingen, mit Dirk Joe und Andreas Hof.
Richtig. Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich bin ganz beeindruckt, immer noch diese Begeisterung bei Ihnen zu spüren für Ihr Museum, für das Thema alte Autos. Und ich mache
mir Motorräder.
Und ich mache mir da jetzt auch überhaupt keine Sorgen um die Zukunft, wenn Ihr Enkel mit 16 Jahren und Ihre Tochter das übernehmen. Einmal um das Museum und zum anderen auch um das Thema alte Autos, Youngtimer, wie auch immer. Hauptsache Begeisterung. Also mir hat es richtig viel Spaß und Freude gemacht.
Mir auch.
Und das ist schön. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten. Wir hoffen, liebe Zuhörer, ihr hattet ebenfalls Spaß. Teilt uns, kommentiert uns, lobt uns, schreibt uns, wen ihr noch so hören wollt, an die E-Mail-Adresse podcast@motorklassik.de.
Ja, und das war's. Wir sagen dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Motorklassik trifft.
Helden der Automobilgeschichte. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.